Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir bleiben, wie versprochen und angekündigt, im 19. Kapitel des Johannesevangeliums und wenden uns noch einmal den Versen zu, die der Predigt heute zugrunde liegen sollen. Und zwar sind das die Verse 25 bis 27. Ich lese uns zu Beginn diesen Text. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Das sind, wie gesagt, die Verse, die uns heute in diese Predigt hineinführen und unter denen diese Predigt steht. Wie angekündigt, bereits in der letzten Predigt, möchte ich mich in dieser und in den kommenden Predigten um die Worte Jesu am Kreuz kümmern und mit besonderem Fokus darauf eingehen. Natürlich kann man das nicht immer das eine von dem anderen trennen, aber wir wollen uns diese Worte einmal ganz genau anschauen. Wie gesagt, es gibt ja bekannterweise 7 Aussprüche, die Jesus am Kreuz gemacht hat, gesagt hat. Ja, ich zähle sie nochmal auf, damit wir uns das vergegenwärtigen, in einer Reihenfolge, wie wir sie finden würden. Das erste ist: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das zweite: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dritte in der allgemeinen Aufzählung ist: Frau, siehe deinen Sohn und siehe deine Mutter. Vierte Ausspruch ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der fünfte: mich dürstet. Der sechste: es ist vollbracht. Und der siebte zählen wir auf: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das sind die 7 Worte am Kreuz. Und heute wollen wir uns mit dieser Aussage, die wir eben gelesen haben, beschäftigen, nämlich dem, dass sich Jesus seiner Mutter und den Umstehenden hier zugewandt hat. Und ich habe versucht, einmal eine ganz einfache Gliederung für diese Passage anzuwenden und mich zunächst mit der Gemeinschaft der Glaubenden am und im Leiden Christi zu beschäftigen und dann im zweiten Punkt mit der Gemeinschaft der Glaubenden untereinander. Denn ich glaube, das sind hier die 2 Dimensionen, die im Mittelpunkt dieser Passage stehen. Jesus wusste, dass alles vollbracht war. Da war sein Dienst im Wirken auf der Erde, also sein Leidensweg, am Ende angekommen. Er war erhöht, wir haben das gehört, vor den Stadttoren, nahe bei der Stadt, auf Golgatha und zur Schau gestellt. Zur verächtlichen, jämmerlichen Schau, als ein Herrscher, der auf Erden versagt hatte. War so weit, dass er gebunden war und nichts mehr tun konnte. Viele Menschen hatten in der Zwischenzeit ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt, weil sie dachten, er würde die Weltherrschaft übernehmen. Er würde auf Erden ein Reich aufrichten, zu dem sie auch gehören wollten, und er würde darin alles gut machen. Und darauf lag viel, ich sage einmal, aufrichtige Hoffnung. Die Menschen hatten das Alte Testament so verstanden. In völlig guter Absicht waren sie sogar bereit, ihn als Herrscher zu akzeptieren, ihn auch teilweise zu bekennen oder auch vieles für ihn zu opfern. Deshalb gab es auch viele Menschen, die ihm nachfolgten. Dann aber, als sie sahen, dass das mit der Erdenherrschaft irgendwie oder dass es nicht nach dieser Erdenherrschaft aussah, dann gingen sie auch wieder weg, teilweise früher, später. Manche blieben bei ihm. Viel Hoffnung wurde auf ihn gesetzt. Aber als dann die Machtübernahme ausfiel, als sie dann dort am Kreuz sogar ganz und gar unmöglich wurde, da war die Traurigkeit groß. Sicher auch, weil da ein Mensch unsagbare Schmerzen und Leiden litt, aber auch, weil die Menschen drumherum unsagbar enttäuscht waren. Und damit stellt die Kreuzigung in vielerlei Hinsicht einen absoluten Tiefpunkt dar. Denn jetzt war es für alle sichtbar. Dieser Mann, der da am Kreuz hängt, der ist ein Versager. Der hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Ein König? Nein. Das konnte er nicht sein. Das, was blieb von seinem Königreich, war ein Schild, das über ihm hing, als Anklage formuliert. Und so trafen dann auch diese drei Frauen in Golgatha ein, die drei Marias, Entschuldigung, vier Frauen, drei Marias, um der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Sicher noch andere Menschen, die drumherum standen, ja, um diese Kreuzigung anzuschauen. Seine Mutter war unter diesen Frauen, die jetzt dort am Kreuz sehen konnte, dass nachdem ihr Mann gestorben war, sie als Witwe auch ihren Versorger verlor. Aber noch mehr, die auch erkannte, dass das, was der Engel ihr verheißen hatte und was sie tatsächlich festhielt, dann doch wohl nicht eintreten werde. Kein Herrscher, sondern ein Verlierer. Die andere Maria, die hier erwähnt ist, Maria Magdalena, ist höchstwahrscheinlich diejenige, von der wir gehört haben, dass Jesus ihr 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die also auch mit Jesus einiges erlebt hatte, einiges auch sichtbar in ihrem Leben, die befreit war von diesen Dämonen und wohl sehr eng in der Nähe von Jesus blieb. Was müssen sich diese Frauen gedacht haben? Seine Mutter mit der Verheißung, Maria Magdalena, die erlebte, dass Jesus Macht hat, die am eigenen Leib erfuhr, dass Jesus Macht hatte. Und nun? Was passierte nun? Was sollte das Ganze? Und wir wollen uns einmal dem geistlichen Sinn dieser ganz besonderen Szene zuwenden. Zuallererst lässt sich einmal nennen, dass Jesus mit den Menschen, die ihn umgaben, in diesem Moment zusammen war in dieser Leidensstunde. Im Grunde durchlitten sie alle aus unterschiedlicher Perspektive aber unendliches, unsagbares Leid. Und das ist auch ein sehr wichtiger Gedanke oder der Gedanke, den ich dem ersten Teil dieser Betrachtung überstellt habe. Selbst wenn sie gar nicht erfassten, was eigentlich dort passierte, so waren sie doch irgendwie alle zusammengebunden in ein und demselben Leid. Vor allem in dem Leid, das Jesus durchlitt. Und dieses Prinzip ist im Grunde auch sehr wichtig für die ganze Christenheit und auch für unsere Gemeinde. Auch unser Auftrag ist es ja, geschlossen zusammenzustehen und auch in den härtesten Momenten gemeinsam durch die Leiden zu gehen. Und dabei ist nicht entscheidend, wer hier was kapiert oder wer welche Perspektive hat oder wer was, wie, wann, wo erlebt hat. Ich glaube, dass die Gemeinschaft der Christen vor allem darum geprägt ist, dass wir zusammen Gemeinschaft mit Christus haben und auch in seinem Leiden und an seinem Leiden teilhaben. Dennoch gibt es sicherlich, das ist ganz klar, auch in unserem normalen Leben andere Formen von Leiden, unterschiedliche Formen von Leiden, Entschuldigung, durch die wir hindurchkommen müssen. Viel Leid kommt auch, das müssen wir so sagen, über uns, weil wir es durch unsere Sünden selbst verursachen. Und selbst unsere Beurteilung darin, was denn nun von uns selbst verursacht ist und was eben nicht, ist ja getrübt. Weil wir als Sünder argumentieren, weil wir schnell argumentieren. Und weil wir sehr schnell darin sind zu argumentieren, dass dieses Leid, was wir jetzt vielleicht gerade durchleben, gar nicht die Folge von Sünde sein kann. Wir sind ja sogar geneigt, in der Beurteilung von uns selbst uns sehr schnell zu betrügen und in ein besseres Licht darzustellen. Dennoch bleibt es so. Und es ist ja gerade Petrus, ich will nicht immer wieder auf den ersten Petrusbrief kommen, aber genau dort und in den Predigten haben wir es ja gehört, es gibt unterschiedliche Formen von Leid. Es gibt einmal Leid, das wir durch unsere Sünden selbst verursachen, und dann gibt es aber Leid, das wir erfahren, weil wir eben in Gemeinschaft mit Christus stehen. Unvermeidbare Dinge, die eben deshalb passieren, weil wir uns zu ihm zählen, weil er uns in seine Familie gestellt hat. Ich glaube, das zweite Bild passt viel besser auf das, was wir dort am Kreuz erleben. Das ist im Endeffekt irgendwo eine leidvolle Gemeinschaft, die Christus sich selbst so zusammengestellt hat. Das sind die Menschen um ihn herum, die er dorthin geführt hat. Das Interessante ist, dass wir von gerade diesem Leid in den Beschreibungen immer wieder erfahren, dass wir uns eigentlich gar nicht so sehr davon beeindrucken lassen sollen, sondern so stark sein sollen, dass wir uns auch darin freuen können. So, wenn wir einmal durch das Neue Testament schauen, dann entdecken wir sehr oft, dass Jünger gemeinsam leiden und auch im Leid zusammen sind. Aber irgendwie scheint es auch immer den Blick zu haben, dass man sich an diesem Leid, das man in Christus gemeinsam erlebt, freuen kann. Und irgendwie scheint mir das auch wiederzufinden zu sein in den Gemeinden von heute und eine Rolle auch zu spielen. Es gibt Gemeinschaft, in dem wir gemeinsam leiden, Dinge erdulden müssen, die wir als Gemeinde erleiden. Es gibt Dinge, die wir selbst erleiden. Es gibt Dinge, die Folgen von unserer Sünde sind. Es gibt auch Gemeinschaft, die wir haben, in der wir in ganz besonderer Weise mit dem Leid von Christus verbunden sind. Ein gutes Beispiel hiervon wäre zum Beispiel zu nennen das Abendmahl. Heute, nach dem Gottesdienst, werden wir wieder zusammen Abendmahl feiern. Und ist das nicht auch ein Moment, wo uns in ganz besonderer Weise wieder bewusst wird, wie Christus für uns gelitten hat und wie wir mit ihm verbunden sind, dass er dort unser Leid erlitten hat, dass er für uns ans Kreuz ging. Ich denke, da wir ja gerade heute das Abendmahl feiern, passt diese Überlegung vielleicht ganz gut, um uns das zu vergegenwärtigen. Bedenken wir aber auch, dass in unserer Gemeinschaft natürlich auch Satan anwesend ist, der uns verleiten und verführen will. Er setzt alles daran, dass wir uns selbst zerfleischen, dass wir gegeneinander Hass und Groll hegen, dass wir böse Gedanken gegeneinander haben, dass wir uns zerfressen, dass wir einen Kritikgeist haben, dass wir übergenau werden, dass wir diese Gemeinschaft nicht als gut empfinden, sondern als Last, in welcher Form auch immer. Es ist nicht so, dass Satan unendlich viel Energie daran setzt, um uns in der Gemeinde zu verwirren, uns umzudrehen, also weg von Christus zu drehen, quasi so, als würden wir auf Golgatha stehen und nicht das Kreuz angucken, sondern in die andere Richtung, wo Spektakel, was auch immer passiert, und eben nicht auf ihn schauen. Ist das nicht seine wichtigste Aufgabe, die Dinge zu verdrehen, die Lüge einzuführen, dass unsere Perspektive von Christus gelöst ist, dass sie weg ist? Na, vielleicht vergessen wir manchmal in dieser modernen Welt, die ja ziemlich technokratisch ist, dass eben Satan wütet, dass er auch unter uns wütet, in unserem Leben, auch in unserer Gemeinde. Aber der Sinn der Gemeinschaft der Christen untereinander und auch der Sinn unter dem Kreuz ist doch genauso wie im Abendmahl. Nicht nur die Selbstprüfung oder die Frage danach, wie stehe ich selbst, auch gegenüber Christus, sondern vor allem auch die Gemeinschaft mit ihm, die Gemeinschaft mit Christus und mit dem leidenden Christus. Wenn wir seines Todes gedenken, dann sind wir doch am Kern, dann sind wir doch in ganz besonderer Weise mit ihm verbunden. Und daraus abgeleitet komme ich zum zweiten Punkt, den wir heute betrachten wollen. Die Gemeinschaft der Glaubenden untereinander. Neben der Gemeinschaft mit Christus selbst ist es genauso wichtig, dass Christen aufeinander Acht geben. Ich habe das ja schon angedeutet in den Worten vorher. Die Frage ist aber, was bewegt uns eigentlich wirklich? Und dann noch einen Schritt weiter. Was bewegt uns eigentlich wirklich, wenn wir schwach sind und wenn wir angegriffen sind? Und nehmen wir zur Veranschaulichung hier einmal Christus als Beispiel. Als er in Golgatha am Kreuz hing, da können wir ganz einfach sagen, da war wohl seine Kraft wirklich am Minimum. Wie kann man weniger Kraft haben, als wenn man kurz vor seinem Tod steht? Ich will nicht tiefer einsteigen, ich will das auch nicht emotionalisieren, ich will auch nicht die Situation überspitzen. Ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt, kann sehr gut selbst erfassen, was das für ein unendliches Leid gewesen sein muss und dass Schwachheit schon fast gar kein Ausdruck mehr ist für das, was Jesus hier durchlebt. Ich mache es aber auch vor allem deshalb, weil ich alles, was ich jemals über Kreuzigung gehört habe, mir pure Gänsehaut verursacht und mir manchmal auch der Eindruck kam, dass es vielleicht ein bisschen viel Tränendrüse ist. Aber wenn wir das einmal voraussetzen, wenn wir sagen, Christus selbst hätte eigentlich kein größeres Leid erleiden können, dann kann es uns vielleicht an dieser Stelle überraschen, dass so einfache Dinge wie die Begebenheit, die wir heute haben, ihn damals bewegt hatten. Dass tatsächlich eines der letzten Worte, was er am Kreuz redete, sich damit beschäftigt hatten, wie es um seine Mutter steht. Wie es um die Menschen stand, die dort vor ihm standen, die seiner Nähe waren, dort am Kreuz. In diesem Moment hat Jesus bewusst seine Mutter im Blick, für die er ein Auskommen sucht. Ohne ihn wäre sie und würde sie jetzt als Witwe ein einfacher Sozialfall werden. Ja, wir kennen das. Für sie war er für die Versorgung, für ihr Leben, das Ein und Alles, will ich einmal sagen. Und dazu kommt noch, sie glaubte den Verheißungen, verstand nicht, was jetzt gerade hier vor ihr lag und war sicher stark deprimiert. Den geistigen Führer in Jesus erkannte sie erst später. Und dennoch kümmerte sich Jesus feinfühlig um Maria. Er hatte tatsächlich Gedanken und Worte für sie in diesem letzten Moment der Schwäche. Und wenn wir das Gewicht einmal nehmen, dann macht das das umso wichtiger, was er hier zu seiner Mutter sagte. Und wir dürfen durchaus ableiten, wenn sich Jesus so feinfühlig um Maria kümmerte, dann können wir doch auch erwarten, dass er in seiner Allmacht, in jedem Detail, in unserem Leben, wenn die Dinge nicht so dramatisch stehen, mit genauso viel Kraft und mit genauso viel Feinfühligkeit in unser Leben reinwirkt und die Dinge kontrolliert und steuert. Sind wir nicht leicht geneigt, unser Leben und all die Dinge auf uns selbst zu beziehen, auf unsere Kraft, auf die Dinge, die wir machen, auf alles, was uns bewegt? Ja, wir wissen, er lenkt alles auf das Beste hin, er kümmert sich um Details und alles muss gut werden, alles muss dem Guten dienen. Und gerade in diesem Moment, wenn er selbst in seinem Moment der größten Schwäche seine Gemeinde, seine Menschen um ihn herum nicht vergisst, ist das nicht das größte Zeichen, was wir haben und sehen können, dass sich Jesus auch in unserer Situation um uns kümmert, in guten und in schlechten Tagen? Und sehen wir nicht auch, dass Jesus Hilfe schlicht und einfach ganz praktisch ist, ganz einfach und ganz am Kern des Problems entlang geht. Keine Schau, keine öffentlich wirksame Szenerie, sondern konkret und praktisch. Keine großen Worte, man könnte sagen, naja, kann er vielleicht auch nicht mehr. Aber ich glaube, das ist ganz bewusst und ganz gezielt einfach die Umsetzung des 5. Gebotes ist, indem er im letzten Moment treu ist, sich an seine eigenen Gebote hält und uns erscheint bis zur letzten Minute, auch in der Schwach des Todeskampfs, als sündloser Mensch. Er folgt Gottes Gebot, das ihn treibt und umhegt, aus Liebe zu seinem Vater im Himmel und aus Liebe zu seiner Mutter, die ihn geboren hat, ist seine Mutter so wichtig, dass er im Todeskampf um ihr Wohl besorgt ist. Er vereint ihn hier den treuen Sohn, den Sohn Gottes, der treu die Gebote hält, den Fürsorger für seine Mutter, der sich um ihr Wohl klingt. Und er bewirkt, und ich möchte das noch einmal wiederholen, dass wir tatsächlich sagen können, bis zur letzten Minute ist es hier ein Sündloser, der am Kreuz stirbt. Selbst in der größten Schwäche lässt er sich zu nichts verführen, sondern vielmehr tut er praktische Dinge zum Wohl der anderen. Und hierin steckt, glaube ich, noch eine Lektion, vielleicht ein Hallo-Wachrüttler auch für uns. Vater und Mutter zu ehren und für andere zu kümmern, ist tatsächlich etwas Praktisches. Es ist kein theoretisches Thema, es ist nicht, dass wir ausdiskutieren müssen in Diskussionskreisen, sondern es geht wirklich um die praktische, um die einfache Umsetzung. Ich habe mir gedacht, wir können uns vielleicht sogar an dieser Stelle mal vergegenwärtigen, wie das Ganze aus der Perspektive Josefs aussehen würde. Josef war schon tot zu dem Zeitpunkt, das ist mir klar. Ich will es auch gar nicht sozusagen in die Szenerie reinpressen, aber wenn wir einmal aus der Perspektive eines Familienvaters denken, wie viel Sorge von Gott steckt denn darin, wenn die Familie auch nach seinem Tod umsorgt ist von Christus, durch alle Tiefen hinweg. Auch wir, vielleicht manchmal in unseren Familien als Familienväter, denken, wir sind unersetzbar. Wir glauben vielleicht gar nicht, dass Gott unsere Familie ordnen könnte, ohne dass wir da sind. Vielleicht überschätzen wir uns auch an dieser Stelle oder an anderen Dingen. Können andere Beispiele auch dafür sehen. Eine Familie ist tatsächlich immer noch in der besten Hand, wenn sie eben in der Hand Gottes ist. Alles, was wir hier leben, ist nur Abbild und Spiegelung dessen. Und noch einen Schritt weiter als Familienväter oder in unseren Familien können wir doch ableiten, dass wir auch unsere Familien so führen können und sollen, wie Christus seine Familie geführt hat. Auch im Leiden und im Schwachen geht es noch, dass wir unserer Verantwortung nachkommen. Vielleicht sind wir leicht geneigt dazu zu sagen, jetzt müssen sich die anderen mal um mich kümmern. Es gibt sicher Wege und Mittel, dass wir auch in der Schwäche uns um unsere Familien kümmern. Und ich meine damit nicht aus eigener Kraft. Ich meine damit nicht aus eigener Kraft, sondern in dem Vertrauen darauf, dass Gott sich um unsere Familien kümmert. In vielleicht ganz einfachen Dingen, in Gebeten. Vielleicht geht irgendwann gar nicht mehr viel körperlich. Vielleicht sind es Gebete, vielleicht sind es einfache Dinge. Die kleinen Dinge, die uns, unsere Familien, erhalten. Und gibt es uns nicht auch die Gewissheit, dass keine Witwe, hier einmal stellvertretend für alle Leidenden, alleine gelassen wird? Dass Gott nicht nur Haare zählt auf unserem Haupt, sondern Menschen kennt und ihr Leid und ihre Situation. Dass auch unsere Situation ganz bewusst vor ihm so steht, dass er sich darum kümmert. Können wir nicht die Größe und die Liebe Gottes und ihre praktische Dimension direkt hier am Kreuz ablesen? Wenn wir die Macht Gottes sehen wollen, wenn wir seine Vorsehung, seine Fürsorge sehen wollen, dort am Kreuz, da sehen wir sie. Schaut hinauf und seht, wie dieser Mann für unsere Sünden sein Leben gab. Und wie er auch in allem den praktischen Ausgang unseres Lebens in Betracht gezogen hat. Jesus ist dort nicht aus Selbstnutz gestorben, sondern eben für uns. Und so hat er sich auch um seine Gemeinde gekümmert. Wenn wir die theologische Dimension seines Leidens sehen, dann betrachtet auch die praktische Dimension. Denn Jesus hat in seiner letzten Kraft das, was er ist, Liebe praktisch angewendet. Liebe wird zur Tat. Und wir sollten uns doch schlicht und einfach daran einstimmen. Wenn Jesus mit letzter Kraft praktische Liebe den Menschen, die ihn umgaben, angewandt hat, dann ist das für uns doch Auftrag und gleichzeitig Quelle. Wir alle haben doch den Auftrag, die Liebe Christi genauso wie er praktisch umzusetzen. Amen.